Also wir machen weiter noch einmal an dem dritten Kapitel vom Epheserbrief. Das ist wieder so ein großer Satz, den wir letztes Mal schon angefangen zu besprechen. Kapitel 3, Vers 1 bis 12. Das ist ein Satz. Dem Paulus, dem sprudelt das so, nicht? Die überstürzt sich wirklich die Wahrheit und dann guckt man es nach und dann ist der Satz wundervoll konstruiert. Ehe ich ihn nochmal vorlese, darf ich eben darauf hinweisen, dass im Mittelpunkt steht Vers 4 und 6. Wollen Sie mal eben reinsehen? Daran, so ihr es lest, merken könnt, mein Verständnis des Geheimnisses Christi, jetzt Vers 6, nämlich, dass die Heiden Miterben seien, nicht bloß Israel, und mit eingeleibt und mitgenossen seiner Verheißung in Christo durch Evangelium. Das ist der Mittelpunkt. Das ist sein eigentlicher Auftrag, sagt er, der Welt zu sagen, das Evangelium ist universal. Wer im Alten Testament Gott nur mit Israel zu tun hat, ruft er jetzt jedermann. Das haben wir letztes Mal besprochen, nicht? Und nun habe ich gesagt, Paulus ist überzeugt, das ist so eine große Botschaft, dass er erklären muss, wie er dazu kommt, das zu verkündigen. Und nun spricht er also in diesem Abschnitt sehr viel von sich. Und das wollen wir heute mal besprechen, was Paulus von sich selber sagt. Wenn ich jetzt lese, achten Sie mal darauf, nicht? Der halben ich, Paulus, der gefangene Christi Jesu, für euch Heiden, wie ihr ja gehört habt von dem Amt der Gnade Gottes, das mir an euch gegeben ist, dass mir ist kund geworden dies Geheimnis durch die Offenbarung, wie ich droben aufs Kürze beschrieben habe. Daran ihr, so ihr es lest, merken könnt, mein Verständnis des Geheimnisses Christi, welches nicht kundgetan ist in den vorigen Zeiten den Menschenkindern, wie es nun offenbart ist seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Heiligen Geist. Nämlich, dass die Heiden Miterben seien und mit eingeleibt und mitgenossen seiner Verheißung in Christo durch Evangelium, dessen Diener ich geworden bin, nach der Gabe aus der Gnade Gottes, die mir nach seiner mächtigen Kraft gegeben ist. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist gegeben diese Gnade, unter den Heiden zu verkündigen den unausforschlichen Reichtum Christi und zu erleuchten jedermann. Welcher sei die Gemeinschaft des Geheimnisses, das von der Welt her in Gott verborgen gewesen ist, der alle Dinge geschaffen hat durch Jesum Christum. Und das jetzt kund würde an den Fürstentümern und Herrschaften im Himmel, an der Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes. Nach dem Vorsatz von der Welt her, welcher bewiesen hat in Christo Jesu unserem Herrn, durch welchen wir haben Freudigkeit und Zugang in aller Zuversicht durch den Glauben an ihn. Sehen Sie, ich muss das nächste Mal nochmal besprechen, nicht? Wir sehen, wenn wir das dreimal besprochen haben, verstehen wir den Satz. Erstmal sprachen wir davon, Universalität des Evangeliums geht alle Leute an, zu erleuchten, jedermann. Nicht? Wenn einer sagt, es interessiert mich nicht, gebe nichts an, dann irrt er. Es geht jeden an, sagt Paulus. Und das Zweite, was wir heute besprechen wollen, was Paulus in dem Zusammenhang von sich selber sagt. Und als Drittes müssen wir nächstes Mal besprechen, was Paulus in diesem Rahmen sagt über die Bedeutung der Gemeinde. Also heute, was sagt Paulus von sich? Erstens, er sagt, er sei ein Gefangener Jesu Christi. Das kann ein Doppeltes bedeuten. Erstens, dass er von Jesus Christus gecatcht worden ist, gefangen, geschnappt worden ist. Er hatte mal im Kolosserbrief, im Kolosser 2, Vers 15, da sagt der Paulus, so großartig, dass Jesus ausgezogen hat, die Fürstentümer und die Gewaltigen, und sie Schau getragen öffentlich und einen Triumph aus ihnen gemacht. Da hat Paulus das Bild vor sich, wie die römischen Kaiser im Triumph in Rom einzogen. Das war die höchste Ehre, die einem Feldherrn oder einem Kaiser in Rom geschehen konnte, dass der Senat ihm einen Triumph bewilligte. Das war eine ganz große Sache, Da wurde zum Beispiel ein Stück der Stadtmauer eingerissen, damit er dadurch einmarschieren konnte, nicht durch ein dreckiges Tor. Und dann stand er auf dem Wagen, vor sechs weiße Pferde vorgespannt, aus einem Kriegswagen, nicht? Und Lorbeer ums Haupt und vorne Soldaten und Musik und na, also stellen sich so die Herrlichkeiten des Dritten Reiches vor, dann haben sie alles vor sich. Nur hinterm Wagen, da wurden gefangen, nun geschleppt, gefangene Häuptlinge und Könige. Das war der Clou. Also, wie hieß der doch, der Hermann der Cherusker, wissen Sie, der Freude über Walz so ein schönes Denkmal hat. Neu nach Christi Geburt, nicht dessen Frau Tusnelda, die fiel später den Römern die Hände, die wurde im Triumphzug in Rom mitgeschleppt, die Tusnelda, fiel auf durch ihre schönen blonden Haare. Und dieses Bild steht Paulus vor der Seele, ganz großer Triumph, da sagt er, Jesus zieht im Triumph durch die Welt und schleppt hinter sich her auch gefangene Könige. Nämlich den Teufel und all sein Heer, der ist im Grunde schon gefangen. Und alle, die ihm, denen er das Herz abgewonnen hat. Paulus sieht sich selber so als gefangen im Triumphzug Jesu Christi. Und er sagt, Jesus schleppt uns im Triumphzug durch die Welt. Schon eine Sache. Er nennt sich oft in allen Briefen ein Sklave, ein Knecht, übersetzt unter ein, das heißt wirklich, ein Doulos, ein Sklave Jesu Christi. Alles Worte, mit denen er ausdrückt, ich bin Gefangener Jesu Christi. Ich gehöre nicht mehr mir selber. Ich gehöre nicht mehr mir selber. Ich möchte mir zum Beispiel meinen Weg oft gern selber suchen, sagt er. Es wird erzählt in der Apostelgeschichte, da wollte er nach Innerasien, also Kleinasien. Und der Geist verwehrte uns. Und dann wollten wir dahin und der Geist wehrte uns. Und da kommen wir nach Troas und da ruft eine Stimme, komm herüber und hilf uns nach Europa. Da mussten wir dahin. Mir wird so deutlich, meine eigenen Pläne, die habe ich in den Tod gegeben. Ich bin Gefangener Jesu Christi. Wir wollen alle eine Menge Dinge oft tun. Wünschen wir uns. Und auf einmal spüren wir, das ist nicht nach dem Willen des Herrn. Und da muss man sie in den Tod geben. Ein Gefangener gehört seinem Herrn. Das ist oft nicht ganz einfach. Aber es ist ein guter Herr. Aber das ist Christenstand. Das geschah dem Paulus bei Damaskus. Als er ihm erschien, nicht? Wird dir schwer werden, diesen Stachel zu löken. Da schlug der Paulus noch aus nach, gegen diesen Jesus. Er wollte nicht, es wird dir schwer werden. Es wurde ihm zu schwer. Sitzen auch hier Menschen, die wissen genau, dass Jesus sie gefangen nehmen will. Und sie schlagen noch aus gegen ihn. Geben wir es auf. Es ist gut, sein Gefangener zu sein. Es kann aber auch heißen, in diesem Zusammenhang, Gefangener Jesu Christi, dass er, Paulus schreibt ja das im Gefängnis in Rom. Ich bin ein Gefangener. Aber nicht ein Gefangener, weil ich geklaut oder gemordet habe, sondern um Jesu willen. Das kann es auch bedeuten. Ich glaube, dass Paulus an beides denkt und das gerade so ein Wortspiel ist, nicht? Ich bin von Jesus gefangen und ich bin gefangen um Jesu willen. Beides groß. Um Jesu willen leide ich. Leiden wir auch um Jesu willen? Ich glaube nicht. Es gibt so ein nettes Gedicht, also Konrad Ferdinand Meyer, dieser Schweizer Dichter, der hat ein wundervolles Epos gedichtet über Hutten. Und da sitzt der Ulrich von Hutten, dieser Kämpfer der Reformation und des Meeres Humanismus, als vor gescheiterter Mann auf der Insel Mainau. Wir irren heimatlos, geächtet, arm, und essen fremdes Brot in Not und Harm. Wir, die wir kämpfen für die Reformation. Die Pfäfflein, denen unsere Hetze galt, sie tafeln alle noch gesund und alt. Die Mönchlein, die wir kniffen bis aufs Blut, sie bechern alle wieder Wohlgemut. Und schneidet eines Apfelschälen sich und quillt ein Tröpflein Blut bescheidentlich. So stöhnt es, würdige Brüder, schauet hier, das blutge Märtertum erleiden wir. Und ich denke, dass manches, was wir so als Märtyrertum ansehen, auch nicht viel mehr ist, nicht? Auch nicht viel mehr ist. Paulus sitzt 2 Jahre in Rom im Gefängnis, 2 Jahre in Caesarea im Gefängnis und kommt danach nach Rom. Wie lange er war, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass Ende Enthauptung war. Weil er römischer Bürger war, wurde er enthauptet. Das war noch eine großartige Bevorzugung. Nicht einmal ein Gehenk, Kreuz oder sonst was. Selbst darin gibt es Klassengegensätze, nicht? Wie man zu Tode kommt. Mich packt das immer, wenn ich solche Bilder von Märtyrern sehe. Das spürt man so, da ahnt man, was wirklich Liebe zu dem ist, der für mich gestorben ist. Dass ich den Schritt tue, wo ich alles hergebe, sogar mein Leben. Lieben Freunde, wenn wir so Schritt für Schritt in Verfolgung gedrängt würden, wo wäre der Punkt, wo wir abspringen? Wo wäre der Punkt, wo wir abspringen? Oh, da ist uns wirklich dieser Erlöser so viel. Gibt er uns so eine gewisse Hoffnung des ewigen Lebens, dass wir bereit sind, aufs Leben da einzusetzen. Paulus sagt hier große Dinge von sich. Ich bin Gefangener Jesu Christi und ich leide um Jesu Willen. Und da sagt er, und das für euch Heiden. Sehen Sie mal eben hier, das ist merkwürdig. Der halben ich, Paulus, ein Gefangener Jesu Christi, für euch Heiden. Jesus hat mich gefangen genommen worden für euch Heiden. Gefangen genommen für euch Heiden. Ich sitze im Gefängnis um Jesu Willen für euch Heiden. Nie war das, im ersten Moment will man wieder im Schein, als wenn dieser Beisatz, dieser Zusatz hier gar nicht hergehörte. Und dann ist mir aufgegangen, das gäbe eine ganze Predigt wieder für euch Heiden. Aber neulich hat mir einer gesagt, ich würde nächstens noch über das Wörtlein und predigen. Könnte man stundenlang drüber predigen. Aber für euch Heiden, diesem Zusammenhang ist großartig. Damit spricht er aus, wenn ich es jetzt nur richtig ausdrücken kann, dass wenn Jesus einen Menschen zu sich zieht, dass er sich zu ihm bekehrt und ernst macht, dann gewinnt ja so ein Mensch das ewige Leben, Frieden mit Gott und alles. Und doch tut es Gott dann nicht bloß um dieses Menschenwillen, sondern er holt ihn, um ihn zum Segen zu setzen für andere. Der Herr Jesus zieht Leute zu sich, macht seinen Gefangenen, damit er sie als Werkzeuge brauchen kann, für euch Heiden. Wenn also ein Christ nichts tut für Jesus, ist es verfehlte Unternehmung. Hat noch gar nicht kapiert, was los ist. Jesus zog uns zu sich, damit er uns brauchen kann für andere. Im Dienst, ist deutlich, nicht? Irgendwo muss unser Leben zum Segen werden, im Dienste unseres Heilandes stehen. Kann ich sagen, was das für jeden von Einzelnen bedeutet. Es ist so bis zur Ermüdung, Augenblick unter Theologen, dass man sagt, die Pietisten, ich bin Pietist, das ist eine Richtung in der Christenheit, die sagen, wir wollen es mal ernst nehmen, nicht? So, weiter nichts. Und da wird immer gesagt, ihr seid introvertiert. Das heißt, ihr kümmert euch nur um eigene Seligkeit, nicht? Das ist also einfach Nonsens, das ist nicht wahr. Sondern wenn ich an meine pietistischen Väter denke, die ich noch gekannt habe, nicht? Das waren Leute, die Jesus gewonnen hat und sie haben begriffen, für einen bestimmten Dienst, für einen Auftrag. Sie waren nicht mehr für sich. Das ist ja der Witz, dass man sich in den Tod gibt und dann im Segen leben kann. Ist es deutlich geworden, was ich meine, nicht? Also das ist erst, was Paulus von sich sagt. Ich bin Gefangener Jesu Christi. Und das Zweite, was er sagt, ich habe ein Amt. Wie ihr gehört habt vom Amt der Gnade Gottes, die mir an euch gegeben ist. Ich habe ein Amt, das sagt ein Pastor heute auch, ich habe ein Amt. Man bloß, also Paulus wusste, er hat sein Amt von Gott. Und eigentlich sollte kein Pastor ein Amt haben, ohne dass man Gott hat, nicht wahr? Und nun sagt Paulus so, Herr, also das Apostelamt, das ist einmalig, das ist das Allergrößte, was es in der christlichen Kirche gegeben hat. Die Neuapostolischen irren, wenn sie sagen, es muss auch heute Apostel geben. Die Bibel sagt ganz deutlich, das apostolische Amt ist einmalig. Darauf, auf dem Zeugnis der Apostel, ruht die Kirche. Da braucht es keine weitere. Dies Amt habe ich von Gott. Aber nun gibt Paulus diesem Amt eine herrliche Bezeichnung. Er sagt, es ist das Amt der Gnade Gottes. Das heißt, er hatte keine andere Aufgabe, sagt er, als Gottes Gnade zu verkündigen. Gottes Gnade mit Sündern ist für Sünder ist erschienen im Kreuze Jesu, wo der Sohn Gottes an unserer Stadt für alle Schuld bezahlt. Das ist sein Amt, sagt Paulus, dieses Kreuz zu verkünden. Mir erzählte gestern jemand, der wäre irgendwo im Gottesdienst gewesen, und die ganze Predigt wäre von Jesus überhaupt nicht vorgekommen. Gott und Gottvertrauen und alles mögliche Schöne, nicht? Aber Jesus kam nicht vor. Ja, in so eine Kirche würde ich auf dem Stand nicht zum zweiten Mal gehen. Denn, nicht wahr, das ist doch die Pointe vom der Witz, dass Gottes Gnade erschienen ist in Jesus. Sehen Sie, wenn mir es dreckig geht und meine Sünden mich verklagen und mein Gewissen wacht auf und äußerlich geht alles schief, dann weiß ich nicht mehr, ob Gott mir gnädig ist. Nicht? Dann denke ich, Mensch, du bist verworfen. Und das Gewissen sagt, jawohl, du bist verworfen. Der Teufel sagt, du bist verworfen. Und ich sage, es geht doch alles schief, ich bin verworfen. Und dann schaue ich auf Jesu Kreuz und sage, erkauft bin ich. Und bezahlt ist für mich. Wo kann ich denn die Gnade Gottes finden, wenn ich im Kreuz in Jesu Christi? Nicht? Paulus sagt, das sind die Mittelpunkte. Ich habe nichts anderes zu verkündigen als die Gnade Jesu Christi. Immer nur eine Trompetchen. Ja, sagt Paulus, aber das ist eine tolle Trompete. Lest mal den Römerbrief. Der Römerbrief ist gleichsam ein hohes Lied über das Kreuz Jesu Christi. Variation über ein Thema, das Kreuz Jesu Christi. Und er steigt hinunter die tiefsten Tiefen der Weisheit Gottes, nicht? Paulus hat immer gesagt, dass ich nichts unter euch wüsste, als allein Jesum den Gekreuzigten. Wenn ich hier was anderes predige, kommen sie über den Kopf. Dass ich nichts unter euch wüsste, als Jesum den Gekreuzigten. Das ist das Amt der Gnade Gottes. Es ist so schwierig, die Gnade Gottes zu verkündigen. Also ohne Heiligen Geist geht es ja schon gar nicht. Ne? Aber sehen Sie, Gnade kann man doch eigentlich nur verkündigen. Gnade kann man doch eigentlich nur verkündigen, wenn jemand verurteilt ist. Wenn jemand verurteilt ist. Sache erledigt. Gnade kann man ja nur verkündigen an Verurteilten, nicht? Wenn ich jetzt auf die Kettner Straße gehe und sage irgend so einem, der so geschwollen daherkommt, nicht? Sag ich, hören Sie, sind begnadigt, sagt er, wieso? Was heißt? Wenn ich aber ins, ne, zu Chessman, wie heißt der Bursche da? Und sagt, Sie sind begnadigt. Junge, das hätte Sinn, ja? 12 Jahre kämpfen, jetzt begnadigt. Verstehen Sie, das heißt, Gnade kann ja einer nur erfahren, der verurteilt ist. Und ich habe den Eindruck, dass unsere liebe Christenheit die Gnade einfach, ich sprach am Sonntag schon mal darüber, einfach so an sich nimmt. Wer an den Sohn glaubt, kommt nicht ins Gericht. Hurra, kommen wir nicht ins Gericht, ich glaube an Jesus. Dass wir das so einstecken wollen, ohne die Verurteilung vorher über uns ergehen zu lassen. Erst dann können wir Gnade Gottes erfahren, wenn wir das Urteil gehört haben. Lieben Freunde, stellen Sie sich mal einen Augenblick vor. Sie wären gestorben und stehen vor dem Thron Gottes. Und auf einmal stehen alle Leute um sie her, die was gegen sie haben. Nachbarn, Berufskollegen, Chef oder Angestellte, Mann oder Frau, Kinder. Die steht mal alle auf und klagen sie an. Mir hat er immer nur ein saures Gesicht gezeigt. Und mir konnte immer nur schimpfen. Und ich habe mich gemerkt von seinen Christentum. Und so. Stell mir mal vor, all die Menschen, die was gegen mich haben, ständen an jenem Tage um mich herum und klagen an. Aber um das nur vorzustellen, dann weiß ich, wie sehr ich Gnade brauche. Verstehen Sie? Ich muss zusammenbrechen unter dieser Anklage. Aber die muss ich erst mal hören. Die muss ich erst mal hören. Und denke, da steht Gott auf und sagt, und ich habe auch gegen dich. Und dann fängt er an und hat die Gesetzestafel in der Hand. Dass er allein Herr ist und zu sagen hat, und wie oft was anders. Und die Sonntag, den du heiligen sollst, und die Eltern ehren, bei uns alles anzuklagen, ne? Und so weiter, ne? Lieben Freunde, Gott schenkt es uns, dass wir lernen, was Buße ist, dass man verurteilter wird, dass man das versteht, wenn so ein Mann singt, an mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erde. Wenn so ein Terstegen singt, ich will anstatt an mich zu denken, nee, wie heißt das, mit dem ich Wurm geliebet war, durch, seit Terstegen das gedichtet hat, rebelliert eine Christenheit, doch kein Wurm. Aber David sagt man, ich bin ein Wurm und kein Mensch, als nämlich Gott mit ihm ins Gericht ging. Das kann ja nur mitsingen, wer um die Verurteilung weiß. Und darum ist Evangelium eine Botschaft für erschrockene Gewissen. Darum ist Evangelium eine Botschaft für beunruhigte Gewissen. Darum ist Evangelium eine Botschaft für Sünder, die es wissen, dass sie Sünder sind. Für die ist eine Botschaft, du bist begnadigt. Ja wie? Begnadigt. Er hat alles bezahlt. Er hat dich versöhnt. Sieh auf Jesu Kreuz. Diese Botschaft hat Paulus. Herrliche Botschaft. Eine Botschaft der Gnade. Ach, satten Leuten auch noch Brot geben hat keinen Sinn. Aber hungrigen Gewissen sagen dürfen, du bist begnadigt. Nicht? Das heißt Brot für die Hungernden. Paulus, du hast ein schönes Amt. Und alle, die ein Zeugnis von der Gnade weitergeben können, kriegen ein bisschen von der Schönheit dieses Amtes mit. Drittens, Paulus redet von sich. Er ist ein Gefangener Jesu Christi. Er spricht von seinem Amt. Er sagt, jetzt drittens, ich habe zu meinem Amt als Apostel eine besondere Ausrüstung bekommen. Nicht, wenn Pastor schon sein kleines Amt kriegt, muss er eine Ausrüstung haben, dann muss er endlos Theologie studieren, nicht, bis er nicht mehr weiß, was schwarz und weiß ist. Und wenn er das richtig alles durcheinander hat, dann wird er zu Examen, dann muss er nochmal Hispräen, dann muss er auch Vikar werden, das nimmt kein Ende. Und da sagt Paulus, wenn Pastor schon so eine Ausrüstung braucht, brauche ich als Apostel ja auch eine Ausrüstung. Die hat allerdings nicht so lange gedauert, sagt er, nicht? Nicht so viele, viele Jahre. Dafür kam sie aber auch von einer anderen Dimension, nicht vom Himmel. Und das drückt er nun wundervoll aus. Oh, verzeihen Sie, wenn ich darüber spotte, aber es ärgert mich nicht wahr, dass Theologen heute greise werden müssen, die so fertig sind. Wenn Sie mal hineinschauen wollen, Vers 7. Er spricht vorher vom Evangelium. Dessen Diener ich geworden bin, jetzt, das ist jetzt ein schwieriger Satz, nach der Gabe aus der Gnade Gottes, die mir nach seiner mächtigen Kraft gegeben ist. Das ist wieder so ein komplizierter Paulus-Satz, nicht? Nach der Gabe aus der Gnade Gottes. Also, ich hoffe, dass Sie die nächsten 5 Minuten kapieren. Gnade ist nicht nur, dass ein Sünder dem Gericht entnommen wird, sondern alles, was nun Gott gibt, ist Gnade. Haben Sie einen Daniel Schäfer gekannt, der sprach mit der Sektruf und fragte Daniel Schäfer. Und der hatte mal eine Andacht gehabt, die höre ich noch vor mir. Gott gibt seinem Volk mancherlei Gnaden. Er gibt Dienstgnade, dass man ihn, und Leidensgnade, dass man für ihn, dass man leiden kann und ihn Leiden tragen kann. Und was war denn noch alles für Gnaden? Wissen Sie mir? Bitte? Vorlaufende Gnade und Seelsorgegnade. Und ich höre ihn noch mit seiner tiefen Stimme, wie er all die, Gott gibt die Gnaden. Das also, möchte man sagen, die Generalgnade ist, dass ein Sünder begnadigt wird. Und nun rüstet ihn Gott aus mit den mancherlei Gnaden. Dienstgnade, das höre ich noch so. Und wenn ich alles das zusammenfasse, dann ist das ein schöner Blumenstrauß. Ne? Den hat Gott dann. Ein Blumenstrauß von Gnaden. Und er sagt, Paulus, und eine Blume kriegte ich. Eine Blume kriegte ich nach der Gabe aus der Gnade Gottes. Die Gnade ist der große Blumenstrauß. Eine Gabe kriegte ich, nämlich Apostel zu sein. Er machte mich zum Apostel. Ich kriegte Blümlein aus dem Blumenstrauß. Verstehen Sie? Ist deutlich. Und jetzt kann ich bloß einfach weitermachen und ein Blümchen, lieben Freunde, aus dem Strauß, kriegen wir auch, wenn wir wollen. Nach der Gabe aus der Gnade Gottes. Hören Sie, wir sollten uns auch ein Blümchen sichern. Aus dem Blumenstrauß der Gnaden, die Gott verteilt. Und wenn es bloß die Leidensgnade wäre, dass er vielleicht das, was uns so gut auflegt, wir körperlich schwach sind, einmal zum Segen trage. Sehen Sie, meine Frau ist so krank und die ist, glaube ich, die am allerliebsten in die Dienstagsstunde kommt. Und da sagt sie, sie wäre so schwer, wegzubleiben. Und sagt sie heute Morgen, und da sage ich also, komm jetzt nicht, anfang heulen, sag mal ja dazu. Und da las ich heute irgendein Buch von einer Nonne. Und da sagt sie mir eben, als ich nochmal traf, also da hätte sie von einer Nonne gelesen, die wird also in einem katholischen Roman nach Kongo oder wo geschickt. Und da sei ihr gesagt worden, wenn du da ein Segen bist, dann liegt es vielleicht nur daran, dass irgendwo eine kranke Nonne gewaltig für dich betet. Und da musste ich denken, das wäre also Leidensgnade. Dass wenn ich irgendwie verurteilt bin, jetzt nicht mehr zu können, so beten kann und so dran denken kann, dass von mir Segnungen ausgehen, in die Werkzeuge sind. In die Werkzeuge sind. Das wäre Leidensgnade. Verstehen Sie? Jetzt müssen wir fragen, also Gott hat einen Blumenstrauß von Gnaden. Verstehen Sie? Da gibt es jedem eine Gabe, der eine haben will. Wir müssen einfach mal fragen, was für ein Blümchen habe ich wohl gekriegt. Ne? Also ich habe zum Beispiel ganz bestimmt nicht das Blümchen gekriegt, das ich groß organisieren kann und verwalten. Das habe ich, Blümchen habe ich nicht gekriegt. Ne? Ich habe ein anderes und das möchte ich jetzt angucken und sagen, also was man kann, das kann man von Gott nicht. Aber es ist ein wundervoller Gedanke, dass Paulus, wollen Sie mal reinsehen, eben nach der Gabe aus der Gnade Gottes, dass er sagt, Gott hat so viele Gnaden, hat er mir auch eine Gabe gegeben, mir, dem Allergeringsten unter allen Aposteln. Und dies war die Ausrüstung zum Apostelamt, dies. Ist es deutlich geworden. Und dieses Blümchen, das ich kriegte, das war nun nicht ein zartes Blümchen, sondern das war Dynamitpatrone. Nach der Kraft heißt da, nach der Kraft, wo habe ich die Stelle? Ja, Vers 7, nicht? Nach seiner mächtigen Kraft gegeben hat. Das heißt, wenn Gott irgendeine Gabe verleiht, dann ist mit dieser Gabe verbunden Kraft. Göttliche Kraft. Göttliche Kraft. Ich könnte mir mal denken, dass eine Frau hier sitzt, der Gott also die Gabe verleiht, mal eine vorbildliche Hausfrau und Mutter zu sein. Und in einer verrotteten Welt, wo eine Filmschauspielerin, die sich siebenmal scheidet, das Idealbild ist, nicht? In einer so verrotteten Welt mal zeigen, was eine Familie ist. Könnte man denken, dass so einer hier sitzt, dass die Mutter sagt, ja, das ist die Gabe, die ich gekriegt habe, die Gnade aus seiner Gabe. Ah, das ist doch nicht so ganz einfach. Der Mann ist schwierig. Oh, was sind Männer schwierig, nicht? Wissen Sie? Und die Blagen wachsen ran und die machen auch Schwierigkeiten und so alles. Und ich bin der Sache nicht gewachsen. Ich bin der Sache nicht gewachsen. Da sagt Paulus, Moment, wenn das deine Gabe ist, die du bekommen hast, dann ist es eine Gabe nach seiner mächtigen Kraft. Da kriegst du auch die Kraft dazu. Und nun glaube mal, dass du eine von Gott gesetzte Mutter und Hausfrau hier bist. Und dass ein Amt ausübt, mit derselben Kraft, mit derselben geistlichen Kraft, mit der Paulus ein Apostel an die Welt getragen hat. Dieselbe Kraft, ne? Mit der Paulus die Welt missioniert hat, der Apostel. Wenn ich deutlich nur überlegen Sie, welches Blümlein Sie gekriegt haben und dass es ein ganz gewaltiges Blümlein ist und dass man es fröhlich tragen kann. Reden wir nicht so viel von der Kraftlosigkeit, sondern mehr von der Kraft, die in all dem ist, was Gott uns gibt. Dann weiter. Können Sie noch? Sind Sie noch munter? Sind Sie eingeschlafen? Ist schrecklich, ja? Ist Fenster auf? Ist euch warm? Ja, vorhin haben wir es gerade mit Getöse zugemacht. Sie wollen jetzt wieder Fenster aufhaben. Die Herren haben verschiedene Wünsche. Vielleicht ist da hinten eins offen, das man zumachen müsste. Oh, Käse, Juno, sei mal lieb. Vielleicht muss man da hinten zumachen. Und wenn wir da oben dann kräftig aufmachen, dann geht's.
Mensch, wenn ihr mich gut da auf die anschaut, dann schlafen wir furchtbar.
Wenn ich mich hier schon so fürchterlich vorbereite und mit Träumen in der Bibelstunde halte, dann möchte ich auch Hörer haben, die es aufnehmen können. In feinem, guten Herzen und nicht Leute, die drüber einschlafen. Ist offen. Spüren Sie die Menge des Sauerstoffs, die hier reinströmt. Nein, bloß ich merkte auf einmal, wie mancher Luft schnappt. Einer geht raus, einer schnappt ein und so. Und ich werde so, ja, müde Leute hier, sind nicht so frisch. Sie haben mehr zu tun wie so ein Pastor alle, ne? Der Einzige, der wenig hat, das bin ich. Komme frisch hier an. Jetzt, ja, wahr. Paulus sprach, also ich bin Gefangener Jesu Christi, mein Amt, meine Ausrüstung. Jetzt kommt die Offenbarung, die ich bekommen habe. Vers 3. Dass mir kund geworden das Geheimnis durch Offenbarung. Meine Freunde, es ist hier nun nicht ganz klar, ob Paulus mit dem Wort Geheimnis hier meint das ganze Evangelium, ist ein Geheimnis, ne? Wer kann das kapieren, dass ein Gehängter vor 2000 Jahren meine Erlösung ist? Ein Geheimnis der Heilige Geist öffnet. Also ob Paulus mit dem Geheimnis hier das ganze Evangelium meint, oder bloß sein Spezialauftrag, dass auch die Heiden, die Universalität, ist egal, beides, nicht? Beides. Paulus hat alles, was er verkündigt, bekommen durch die direkte Offenbarung. Muss er auf jeden Fall stehen bleiben. Sehen Sie, als ich nach Bielefeld kam und da hieß Prediger war in einem an sich sehr gottlosen Bezirk. Da ging also bloß ein alter Trichinenbeschauer und ein junges Mädchen in die Kirche. Erna Kehl hieß die. Meine Frau stand morgens am Fenster und sagte, Erna Kehl strömt. Und dann kam er, also es war furchtbar. Ah, Gott, da war Erweckung geschenkt, sage ich Ihnen. Herrlich. Wenn sie wieder zieht, machen wir wieder zu. Nicht? Ist zu kalt jetzt wieder? Sollen wir wieder zumachen? Wieder? Nicht? Nur nicht? Ja. Ist da hinten alles zu? Na, da kannst du nicht ziehen, dann ist bloß frische Luft. Sehen Sie, und da habe ich gemerkt, dass in so toten Gemeinden dann nicht der Unglaube regiert, der Atheismus. Der ist immer bloß ein Zwischenzustand, sondern dass dann der Aberglaube kommt. Und so lasen die Leute mit Eifer sieben so dicke Bücher, die gingen von Hand zu Hand, von einem Johannes Lorbeer. Haben Sie den Namen mal gehört? Das ist so eine, die haben so eine eigene Sekte, der hat also gesagt, die Bibel ist ja ganz schön, aber ich, Johannes Lorbeer, ich habe neue Offenbarung. Es hat Gott gefallen, nachdem er 2000 Jahre lang, klappt das nicht? Nachdem er 2000 Jahre lang durch die Bibel geredet hat, gefällt es jetzt Gott, mir neue Offenbarungen zu geben, die zusätzlich zur Bibel dazukommen. Es gibt auch in Essen eine Johannes-Lorbeer-Gemeinde, vielleicht begegnen Sie mal. Ich habe mal aufgeblättert, das Buch. Da fand ich gleich die Überschrift, ich habe immer so Pech gleich. Engeloffenbarung durch die Magengrube, da hatte ich genug. Glauben Sie mir. Ich weiß nicht, was soll. Engeloffenbarung durch die Magengrube, ernsthaft. Es wird mit Ernst gelesen. Und seitdem sind mir immer wieder Menschen begegnet, die behaupten, ich habe eine Offenbarung. Meine Freunde, da ist mir sehr zweifelhaft. Und wenn Sie also Leute haben, die so Offenbarungen haben, dann warten Sie lange, ob Sie denen glauben wollen. Das ist so wichtig in der letzten Zeit, wenn der Jesus wiederkommt, wird es so viel Überführung geben von Leuten, die aufstehen und sagen, ich habe eine Offenbarung. Da ist ein früherer Missionar in Württemberg so gescheitert, Röckler heißt der liebe Bruder. Der hat also nun die dollsten Offenbarungen und seine Anhänger auch. Ein junges Mädchen zum Beispiel schreibt ihre Offenbarung, ich wurde nachts wach, da stand mein Vater, der vor zwei Jahren gestorben ist, an meinem Bett. Und der Vater sagte, du musst recht an Röckle glauben. Und das wird dann veröffentlicht, nicht wahr, als Offenbarung. Nicht? Und liebe Brüder und Schwestern in Württemberg fallen auf so einen faustigen, katastrophalen Schwindel rein. Und deshalb ist mir wichtig, davon mal zu reden. Die Apostel, deren Amt einmalig ist, haben von Gott Offenbarung bekommen. Doch, Paulus begegnet dem auferstandenen Herrn bei Damaskus. Jesus hat den Aposteln mit eigenem Munde die Wahrheiten des Reiches Gottes gesagt. Und ihr Zeugnis haben wir in der Heiligen Schrift. Und jetzt geht es weiter so, dass Gott durch dies Wort es uns gibt. Durch dies Wort und nicht mehr durch Offenbarung. Verstehen Sie? Es gibt im Heilsplan Perioden. Und die Periode Apostel ist abgeschlossen, als der letzte starb, das war Johannes. Und nun gab Gott seiner Gemeinde das Wort in die Hand, die Bibel. Und darum ist jetzt das Zeitalter der Bibel. Und nicht das Zeitalter, wo Gott plötzlich zack so direkte Mann, verstehen Sie, Offenbarungen. Sie verstehen, ich habe eben angedeutet, mir fallen noch so viele Beispiele ein, wie das Verwirrung und Verführung gibt. Nicht wahr? Wenn einer sagt, mir hat das Gott offenbart, könnte schlecht widersprechen. Nicht? Das ist, der kommt mit einer hohen Autorität. Also wenn mir einer kommt und sagt, ich habe eine Offenbarung, sei Mensch, aber das steht nicht vom Magengrube und so, komm hör auf, Mensch, hau ab. Nicht? Verstehen Sie? Hier die Schrift, die Bibel, wo kommen wir hin, wenn wir nicht mehr die Bibel haben? Hier ist die Landkarte ins Reich Gottes. Und darum ist so gefährlich das Augenblick nicht. Manche von Ihnen lesen mein sehr bedeutsames Blatt Licht und Leben, nicht wahr? Wer es nicht liest, hat selbst in Schuld. Sie sehen, wie der Augenblick im Kampf in unserer Kirche entbrannt ist um die Bedeutung der Bibel. Nicht wahr? Wenn die Bibel ein unwahrscheinliches Buch geworden ist, ein unglaubwürdiges, dann habe ich überhaupt nichts mehr. Dann kann morgen jeder einig kommen und sagen, hier, ich habe offenbar. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? So, und darum kann mir Paulus begegnen und sagen, ich habe die Offenbarung, die Erleuchtung bekommen über das Kreuz Jesu. Und dass diese Botschaft nun nicht mehr an Israel gebunden ist, sondern für alle Welt gilt. Das darf mir Paulus sagen, aber nun ist es niedergelegt und nun habe ich es vom Wort her, vom Wort Gottes. Ist das so, nicht? Ich möchte Sie immunisieren vor all die Verführungen, die noch über uns kommen werden. Ich muss kurz das Letzte sagen. Paulus spricht von sich. Er sagt, mir als dem Allergeringsten, Vers 8, mir dem Allergeringsten der Allerheiligen, ist gegeben diese Gnade, Vers 9, zu erleuchten jedermann. Also da ist Stolz und Demut wundervoll beieinander. Sehen Sie nicht? Der Allergeringste. Und ich habe eine Botschaft, die jeden angeht. Und eine Botschaft, die unaussprechlich ist, Schluss von Vers 8, unausforschlicher Reichtum Christi. Ich, der Allergeringste, verteile Schätze an jedermann. Denken Sie, dass im Philipperbrief Paulus sagt, das Evangelium ist durch mich im ganzen Prätorium in Rom bekannt geworden. Das war die SS-Kaserne, die Zentrale. Nicht? Da ist Paulus gesagt, ihr geht verloren ohne Jesus. Er hat euch lieb, er starb für euch. Nicht? Das Evangelium wurde bekannt in der SS-Zentrale in Rom. Jedermann, wer über die Pistole kam, nicht? Der wurde angepredigt. Und da sagt er doch von sich, ich bin also so, ich habe so ein großes Amt und bin der Allergeringste unter allen Heiligen. Es gibt Leute, die renommieren mit ihrer Geringheit. Und das ist dann auch eine Art Hochmut, nicht? Das ist bei Paulus nicht der Fall. Paulus war so durchdrungen, was das bedeutet, dass er Christen verfolgt hat, dass er Jesus verfolgt hat. Lesen Sie den Römerbrief. Dass er lebt einfach jede Sekunde in dem Zustand, ich bin nur begnadigt, ich bin nur begnadigt. Ich bin weg der Geringste. Ich hätte von Gott und Menschen verworfen gehört. Und mir gibt er so ein großes Amt. Ah, meine Freunde, ich wünschte so ein bisschen davon, wäre auch in unserem Leben. Ich bin der Allergeringste. Ich hätte verdient, dass Gott und Menschen mich verwerfen. Und ich kriege so eine große Gnade und darf davon weitergeben. Ist schon eine große Sache im Christenstand.